Ich habe eine neue Kontonummer. Ihr findet sie auf vrint.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo.
Hi, grüß dich.
Thema diesmal: die Entdeckung, Ausgrabung der Artemis-Tempel. Die Entdeckung des Artemis-Tempel.
So ist es. Ein Genitiv.
Genau.
Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte.
Wo fängt die an?
Ja, das kann ich ja nicht so genau sagen, weil ich nicht genau weiß, wann der erste Grieche auf die Idee gekommen ist, sich etwas auszudenken, was wir heute die griechische Mythologie nennen. Mhm. Ich sag einfach mal jetzt 800 vor Christus. Das hat was damit zu tun, dass wir dann kurz danach Homer finden, der diese Geschichten aufgeschrieben hat oder jedenfalls Teile davon. Was aber viel schöner ist eigentlich, wenn man sich mit der griechischen Mythologie und eben auch mit der Artemis, also eine Göttin war das, und wenn man bei Wikipedia aufschlägt, dann steht da, Artemis ist die Göttin der Jagd, der Jungfräulichkeit, aber auch der Geburt.
Aha.
Da habe ich mir schon gedacht, da
was ist denn hier jetzt?
Faul.
Mariä Verschrulligung, ja, oder was ist
so
hier?
So ähnlich. Dann wird ja noch die Jagd unterstellt und der Mond.
Ah, ja.
Also er ist, sie ist so allerlei, sie ist die Hüterin der Kinder und der Frauen, also auch der Mütter. Und sie gehört eben zu den 12 olympischen Göttern. Das sind olympische Götter, das sind diejenigen, die um das Elternpaar Zeus und Leto oder Hera im Olymp sitzen, also die sozusagen den inneren Kreis der griechischen Götter darstellen. Artemis ist die Zwillingsschwester von Apollon, ja, also der berühmte Apollon. So, und man sieht sofort, das ist ein wunderschönes Gedankengebäude und könnte sich jetzt, und das habe ich auch gemacht, die Frage stellen, warum, um Gottes Willen, haben diese Griechen sich das eigentlich alles ausgedacht?
Ja, weil jeder sich irgendeine Religion überlegen muss. Warum nennen wir das eigentlich Mythologie und nicht Religion?
Weil es keine Religion ist. Nein, also ich will, meine Fährte läuft etwas anders,
okay,
etwas woanders hin.
Ja, die sitzen, lauf du vor. Ja.
Genau, die sitzen also am Strand von Lesbos, sagen wir mal, ja, und haben also ein Schwein geschlachtet und futtern das, grillen es oder haben ein Herd, wie auch immer.
Was jedenfalls der Grieche halt so macht, ne?
Mit ja, der Gyros Grieche hatte schon Zwiebeln. Ein Herd. Er hatte schon einen Herd.
Okay.
So, die Urform des Gyros entsteht. Also, und dann kommt einer auf die Idee und fragt, sag mal, weiß eigentlich einer von uns, wo hat es vor uns auch schon Leute gegeben? Sind wir die ersten Griechen? Nein, sagt einer, das kann ja nicht sein. Das Haus, in dem ich jetzt unterstand schon, als ich ein kleines Kind war, und das war damals schon alt, das muss also einer vor mir gebaut haben. Mhm. Wer war das denn? Ja, das war mein Vater. Den kannte er, weil er ja zu Lebzeiten da war. Aber seinen Großvater, den kannte er vielleicht schon nicht mehr. Und da es damals kein Internet gab und auch kein Papier, auf dem irgendwas stand, also ein Archiv oder so, haben die sich einfach überlegt, es muss doch irgendwie einen Anfang geben.
Entschuldige, ich habe mir gerade nur gedacht, hätte es damals ein Internet gegeben,
ja,
ist die Chance sehr, sehr groß, dass sie sich genau den gleichen Schwachsinn ausgedacht hätten, weil das Internet voller solchem Schwachsinn ist.
Also, sie fragen sich, wo kommen wir eigentlich her? Und was haben wir für eine Vorgeschichte? Das macht jeder Mensch. Jeder fragt sich irgendwann einmal, sag mal, wie war das eigentlich mit meinen Großeltern, Urgroßeltern? Weiß ich irgendwas davon? Manche fangen ja auch richtig an zu forschen. Mit dem Internet kann man das übrigens sehr gut machen. Das haben sie eben auch gemacht. Sie haben festgestellt, wir wissen es nicht.
Mhm.
Und um das auszugleichen, denken sie sich eine Vergangenheit aus. Sie fantasieren.
Mhm.
Und da kommt dann sowas zustande wie die Odyssee, also Odysseus, oder wie der Kampf um Troja, die Ilias, all solche Dinge, die dann von Homer aufgeschrieben und uns sozusagen überliefert werden. Und wenn du dir diese Geschichten durchschaust und sagst, was erzählen sie sich da eigentlich, dann siehst du, dass sie im Grunde genommen idealtypische Personen charakterisieren. Beispielsweise Odysseus, der Typ kann alles, kriegt alles hin, ist ein unfassbarer Frauenheld.
Mhm.
Und sie transportieren diese Idee weiter an ihre Kinder und Enkel in der Hoffnung, dass sie so werden wie Odysseus. Ja. Und der junge Grieche, der das hört, sagt, ey, das ist ein geiler Typ, das will ich auch. Ich will auch so toll segeln können, ich will auch so toll Schiffe bauen können, ich will auch so toll reiten und so weiter können.
Das ist positiver Anreiz, also genau so das Gegenteil von dem, was hier Struwwelpeter und so gemacht haben. Ja.
Ja, es ist auch das Gegenteil von dem, was wir heute machen. Wir kritisieren, ich sage immer, ich habe ja ein Buch geschrieben, das muss man ja mal sagen.
Du hast ein Buch geschrieben? Warum wissen wir davon nichts?
Siehst du, und das heißt von Anfang an Europa. Mhm. Und im ersten Kapitel geht es genau darum. Und das endet mit der These, warum machen wir das eigentlich nicht auch, dass wir wenigstens ab und zu mal eine positive Vergangenheitsgeschichte erzählen? Eine positive Geschichte zum Weitererzählen. Ja. Zum Beispiel, indem wir sagen, die Europäische Union, ja, da kann man dran rumkritisieren, da gibt es viel, viel Dinge, die man wirklich ernsthaft kritisieren muss. Auf der anderen Seite könnte man ja auch mal sagen, die Europäer haben noch nie etwas Besseres gemacht. Ja. Das ist die beste Wohlstandsmaschine, die größte Friedensmaschine, selbst im Angesicht der Ukraine. Es ist ein Ausgleichsmechanismus, den hat es auf der ganzen Welt noch nicht gegeben und der funktioniert wunderbar, weil wir haben es hinbekommen, dass auch ärmere Gegenden unseres Kontinents auf einmal in eine Wohlstandsschiene geraten, die sie ohne die Europäische Union nicht hinbekommen hätten. Und wer älter ist unter uns, der kennt vielleicht noch Irland, bevor es Teil der EU war, oder Portugal oder Spanien. Ja. Ja? Da fährst du durch das Land, das ist wie in der Steppe. Ja. Und dann stehen überall riesige Schilder. Hier wird gebaut mit Mitteln der Europäischen Gemeinschaft, damals EG. So. Und wenn du da heute hinfährst, dann siehst du, ja, es gibt immer noch Gefälle. Ja, das liegt am Klima, das liegt an vielen anderen Dingen, an der Infrastruktur. Aber das Land ist aufgebaut, das Land ist proper. Da funktioniert es alles und die Kanalisation ist am Start und es gibt überall Straßen und Eisenbahn und so weiter. Also, wir könnten es im Grunde genommen den alten Griechen nachtun und eben diese Geschichten auch erfinden. Und das ist der eine Teil der griechischen Mythologie. Der zweite Teil, das sind die Götter. Und dazu gehört eben auch Artemis. Deswegen ist Artemis so ein besonders schönes Beispiel, weil natürlich haben sie sich gefragt, sag mal, warum gibt es eigentlich Gewitter? Und warum gibt es Wellen und Wind? Und dann haben sie sich gedacht, weil sie einfach, sie hatten große Naturwissenschaftler, das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Und nach haben sie es dann ja auch rausbekommen. Aber am Anfang wussten sie es eben nicht und haben gesagt, ja, Gewitter, da sitzt der Zeus oben, ja, und haut mit der flachen Hand auf das Dach des Himmels, weil er sich geärgert hat. Und dann gibt's Gewitter. Ja. Und das Gleiche gibt's mit Wellen, da pustet dann Neptun oder ein Gott der See den Wind an, damit es Wellen gibt, damit wir nicht in diese Richtung fahren. Also gegen die Wellen anfahren ist schwierig, wir müssen warten, bis der Wind so ist, dass wir mit den Wellen fahren. Und so haben sie sich das zurechtgelegt und haben auf einmal eine in sich schlüssige, logische Erklärung ihrer Gegenwart gefunden. Mhm. Ja, und danach konnten sie leben, danach haben sie Opfer gebracht, danach haben sie sich verhalten. Sie haben, bevor sie in eine Schlacht zogen, die Götter befragt und sie haben einfach heidnische Kulte sozusagen begonnen. Deswegen sagen wir in unserem Verständnis dazu nicht Religion, weil zum Beispiel die Olymp, also die Opferstätten für Zeus, da wurden dann Tiere geschlachtet, da wurden andere Opfer gebracht, damit eben der Zeus und die Götter sozusagen in gewogener, positiver Stimmung sind und die Dinge, die sie tun wollten, sozusagen vernünftig vonstatten gingen.
Hat aber funktioniert. Naja, oft genug zumindest, sodass sie diesem Fehlschluss unterliegen konnten.
Ja, ich sag mal so, die Geschichte Griechenlands ist eine Geschichte von Bruderkämpfen. Insofern sind sie ja auch nach den Punischen Kriegen ins Römische Reich integriert worden, 148 vor Christus. Insofern weiß ich nicht, ob das eine Erfolgsgeschichte ist. So Erfolg und Misserfolg gibt es sowieso nicht als Kriterium in der Geschichte, aber sie waren auf jeden Fall von sich sehr überzeugt. Ja?
Was ich meine ist, dass also die hatten ja damals die gleichen Gehirne wie wir heute und unsere Gehirne neigen ja auch zu Fehlschlüssen und Vorurteilen. Also das braucht das Gehirn ja, um nicht den Verstand zu verlieren. Und die werden einfach irgendwann mal ein Schwein geschlachtet haben und danach einen Krieg gewonnen. Und dann haben sie halt gedacht, okay, wir haben den Krieg gewonnen, weil wir das Schwein geschlachtet haben. Also schlachten wir das nächste Schwein. Und wenn du von 5 geschlachteten Schweinen 3 Kriege gewinnst, wirst du dir auch beim 6. Schwein einbilden, dass du es nur schlachten musst, um den Krieg zu gewinnen. Und wenn du dann doch verlierst, hast du vielleicht das falsche Schwein geschlachtet. Das sind so ticken wir nun mal leider. Wir sind halt Idioten. Ja. Darum haben wir irgendwann mal Wissenschaft erfunden vor 200 Jahren.
Ja, genau. Also Ja, aber das haben auch die Griechen erfunden. Also das muss man ja dann auch mal, das ist die andere Seite der Medaille. Ich will einfach nur versuchen darzustellen, was sozusagen das Elixier der griechischen Geschichte ist, nämlich dieser, ich sag mal, dieser innere Zusammenhalt, weswegen sie dann tatsächlich in den Krieg gezogen sind und sie haben die Perser besiegt, die ein Vielfaches größer und mächtiger waren als Griechenland zu der Zeit, wobei Griechenland im Grunde genommen Sparta und Athen ist. Der Rest war Steppe und nicht bewohntes Gebiet. Insofern ist es natürlich interessant, sich vorzustellen und auch nachzuforschen, da bauen die jetzt mit unglaublichem Aufwand zum Beispiel für die Artemis einen Tempel. Und dann finden wir den und dann sagen wir, boah, was haben die sich eine Mühe gegeben, diesen Tempel zu bauen? Das gehört zu den Weltwundern der Baukunst. Insofern muss man wirklich sagen, es hat eine riesige Bedeutung gehabt, für die sie hohe Aufwendungen betrieben haben, um diesen Mythos am Leben zu halten und um sozusagen ihre eigene Herkunftsgeschichte so zu implementieren, dass sie sich sicher sind, etwas Gutes zu tun. Ja, also, und das zum Beispiel vermisse ich heute massiv, dass du einfach, egal was du tust, du kriegst sofort einen zwischen die Hörner, weil du irgendwie angeblich Fehler machst. Anstatt zu sagen, lass es uns doch mal ausprobieren.
Ja, mach doch mal.
Mach doch mal.
Solange es keinen großen Schaden anrichtet oder solange es keinen Schaden anrichtet, mach's halt. Ja.
Genau. So, und insofern, und dann siehst du sowas wie diesen Tempel, der 1863 wird er entdeckt, der ist mehrfach zerstört worden. Letztendlich ist er zerstört worden, im Übrigen vom Gotensturm 400 nach Christus. Da sind dann die Goten gekommen, unter anderem eben auch nach Kleinasien, also nach Ephesus, das ist ja heute in der Türkei. Und dort haben sie also alles Mögliche, was sie an griechischen Resten gefunden haben, zerstört. Und die Reste sozusagen von diesem Tempel, die sind wieder entdeckt worden, eben 1863. Und das ist der Anlass für diese Sendung. Und der zweite Anlass ist einfach mal zu erklären, wie sehr auch diese Geschichte unsere großen Dichter und Denker beschäftigt hat. Also Homer hat die Ilias geschrieben, wo es also um den Kampf um Troja geht und wie das alles, das ist alles ausgedacht, aber eine unglaublich spannende Geschichte. Die Artemis, da gibt es eine Geschichte darüber, Agamemnon, das ist der Anführer der Griechen bei der Belagerung von Troja, der hat angeblich eine von Artemis geweihte Hirschkuh getötet, um was zu essen zu haben. Daraufhin hat Artemis Windstille geschickt. Ich meine, das ist eine wunderbare Geschichte. Damit stehen die Schiffe still und es ist so, ja. So.
Ein schönes Bild auch, Stille geschickt.
Genau, Stille geschickt. Aber jetzt kommt, also, ne, Agamemnons Tochter heißt Iphigenie und da müsste es eigentlich klingeln.
Iphigenie auf Tauris, da gab es immer so ein Theaterstück von Goethe. Ja,
von dem Größten unter uns, Johann Wolfgang der Große, genau.
Tatsächlich Goethe, okay.
Genau. Also Iphigenie auf Tauris, das ist die Geschichte, weil Iphigenie wird dann zum Opfer, also jedenfalls zunächst einmal, aber Artemis hat ein Einsehen, weil sie ja eine gute Göttin ist und sie tauscht Iphigenie mit irgendeinem Opfertier und schickt sie dann als Priesterin nach Tauris. Ja, und Johann Wolfgang der Große hat also ein Bühnenstück damit gemacht, da siehst du, und das ist irgendwann am Anfang des 18. Jahrhunderts gewesen, beziehungsweise 19. Jahrhunderts, und damit siehst du irgendwie, wow, diese Geschichte geht weiter und die wird sozusagen in unsere Gegenwart transportiert und damit ist auch die Faszination erklärt, die diese Mythologie eigentlich hat. Also es gibt jetzt neue Bücher über griechische Mythologie, die lesen sich wie ein Kriminalroman. Mhm. Ja, wo Leute einfach denken, Leute, überlegt euch mal, was das eigentlich heißt. Und können wir nicht daraus auch Labsal ziehen? Können wir nicht auch sagen, weißt du was, wir haben unglaubliche Fehler gemacht. Wir sind wirkliche Katastrophentiere gewesen und haben schlimme Dinge über die Welt gebracht. Aber wir versuchen es jetzt besser zu machen und das ist positiv. Warum müssen wir uns unentwegt erklären, dass wir Idioten sind? Warum müssen wir unentwegt sagen, was wir alles falsch machen? Warum machen wir nicht mal, was wir alles richtig machen? Denn da gibt's auch eine ganze Menge. Man muss es ja dann nicht alles wegblenden, das andere. Man muss wenigstens ab und zu mal sagen, ey Leute, hört mal auf, euch gegenseitig fertig zu machen. So schlimm ist es nicht. Ja, und überleg dir mal, was es bedeutet. Ich sag mal, wir haben die Integration der DDR einigermaßen hinbekommen. Selbst wenn Leute sagen, das hat hier und da nicht funktioniert und Die Umwandlung von LPGs in Privateigentum ist eine Katastrophe gewesen. Was weiß ich. Ja, ja, stimmt.
Ja.
Aber wir haben 17 Millionen Leute sozusagen ein System aufbauen lassen, was sie gerne haben wollten. Nämlich Demokratie, nämlich Freiheit, nämlich Parlamentarismus und Reisefreiheit und Meinungsfreiheit und bla bla bla. Wir ertragen das jetzt.
Ja. Ich würde da kurz das mit dem haben wollen, das ist, glaube ich, einer der Knackpunkte in dieser ganzen Diskussion.
Komm,
aber das ist eine neue,
jetzt schon
das
genau
ist eine andere Sendung.
Genau das.
Das ist eine andere
Sendung. Das stimmt. Das ist genau der Punkt, wo man sagt, warum, wir müssen das kritisieren, selbstverständlich. Wir müssen sagen, es viele Fehler gibt, keine Frage.
Wir müssen
Frage.
Genau, wie du sagst, ja? da ist viel schief gelaufen, das muss auch benannt werden und dieses
so
haben wollen, das
andere
ist eins der Dinge.
Sensationell.
Exakt.
So ist Exakt. Es. Und das müssen wir einfach sagen. Und das ist Teil unserer Geschichte und nicht immer nur das andere. Ich will das ja gar nicht wegdrücken.
Ich will nur sagen. Ich weiß, was du meinst. Also im Moment ist es ja so, die Erzählung im Moment ist, es ist so viel schiefgelaufen, darum ist es jetzt scheiße. Und es ist ja gar nicht scheiße.
Und dann, ja, aber dann wird es scheiße.
Guck nach Tschechien, da ist es nicht so geil gelaufen, obwohl die gleichen Startchancen oder Voraussetzungen hatten. Die sind aber nicht in die Bundesrepublik Deutschland integriert worden.
Ja, aber pass mal auf, dadurch, dass wir immer nur sagen, dass es alles Mist ist, wird es dann auch Mist.
Exakt.
Ja? Und man muss einfach, ich will ja gar nicht, ich weiß ja nicht, ob es dann besser wird, aber im Moment fällt es mir sehr stark auf, dass wir wirklich am liebsten uns gegenseitig beschimpfen. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich jetzt allmählich genug von. Und
man kann das auch anders formulieren. Man kann ja sagen, die Geschichte, die wir über uns selbst erzählen, ist eine ständige Geschichte des Scheiterns.
Ja, genau, so kann man das auch sagen.
Ist, das ist intellektuell formuliert. Ja, und das ist eigentlich falsch. Also wir sind an vielen Stellen sind wir gescheitert, aber in der Gesamtschau doch überhaupt nicht.
Aber guck mal, die alten Griechen sind auch an vielen Stellen gescheitert, ja, tatsächlich gescheitert und sind ja auch untergegangen.
Ja. Aber trotzdem
gibt's das immer noch und trotzdem, ich verstehe, mir ist das wirklich ein Rätsel. Wir sitzen hier im Paradies im Vergleich zu anderen Leuten und wir schimpfen und schimpfen und schimpfen. Mir ist das ein komplettes Rätsel, wie man immer nur sagen kann, ich werde unterdrückt, ich kann meine Meinung nicht sagen, ich bin fassungslos, weil das alles Quatsch ist.
Ich
und
vermute,
trotzdem tun wir es.
Ich vermute, es liegt auch einfach daran, dass jeder und jede sehen kann, was mit unseren Mitteln, also mit unseren Ressourcen, die wir haben, Geld, Menschen, Infrastruktur, you name it, was eigentlich möglich sein könnte. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem, dass wir auf der einen Seite sehen, was möglich wäre und gleichzeitig nicht dahin streben. Also es ist so ein, ja, wir müssen uns trotzdem eine neue Erzählung über uns selbst geben, ja.
So, und jetzt kommt der Schlusssatz dieser Sendung und da siehst du mal, wie interessant die griechische Mythologie ist, weil die Idee oder das über Nachdenken darüber hat das zum Ergebnis gehabt. Also wir müssen darüber nachdenken, ob wir nicht auch so etwas Ähnliches machen sollten, wie eine gute Herkunftsgeschichte aufschreiben oder weitererzählen oder was auch immer. Das haben die Griechen damals gemacht.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Gracias.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die passende Stunde, jetzt geht das schon wieder los, die passende Ausgabe. Der Sendung Eine Stunde History läuft am 4. September 2023 auf Deutschlandfunk Nova.